Willkommen bei Zwei Nudeln auf Abwägen.
Hallo Caro.
Hallo Lara.
Bist du bereit für eine Lehrstunde?
Ja, ich bin bereit für eine Lehrstunde. Wir haben es ja schon in der letzten Folge quasi angedeutet und ich denke, diese Folge wird zusammen mit der Folge erscheinen oder zumindest kurz danach. Da haben wir ja schon angedeutet, dass es so eine Sonderfolge geben wird. Und zwar handelt diese Folge zur Energiegewinnung in Island, mehr und weniger. Also wir schlüsseln einfach mal so ein paar Sachen auf aus Island, wie da die Energiegewinnung so ist und wie sich das alles zusammensetzt und so. Und bevor ihr denkt, nee, ist gar nicht meins, ich bin die Letzte, die sich für sowas interessiert. Wirklich, auch mit Volt, Watt, keine Ahnung, Ampere, komme ich nicht mit klar, keine Ahnung, was das alles bedeutet. Wir reden nicht tiefgehend über Vorgänge, die wir sowieso nicht verstehen, sondern einfach über das, was wir verstehen und was wir mitgenommen haben, gerade aus diesem Visitor Center. Ja, und allgemein ein bisschen dazu. Also ihr müsst keine Angst haben, dass das jetzt ein Physikunterricht wird.
Nee, also das war auch mehr Spaß mit der Lehrstunde, weil da haben wir auch keinen Bock drauf. Wir erzählen euch einfach, was wir spannend fanden, was wir vielleicht auch interessant und verrückt fanden und hoffen, dass ihr da ein bisschen was lernt, so wie wir damals in dem Visitor Center in der Power Station.
Auf jeden Fall ist es ja so, dass es in Deutschland viele verschiedene Energiegewinnungen gab. Über die letzten Jahre und Jahrzehnte hat sich das ja auch alles weiterentwickelt. Von Kohle zu Gas, von Atomkraftwerk zu Windkraft. Und Deutschland ist auch ein Land, was die natürlichen Ressourcen mehr fördern will. Und Island ist prädestiniert dafür, das zu nutzen, was auf der Insel so
vorhanden ist.
Genau.
Und vielleicht sind sie nicht nur prädestiniert, sondern auch privilegiert,
ja,
dass sie das so gut nutzen können.
Ich weiß auch nicht, ob andere Inseln oder andere Orte, die auch zum Beispiel viele Vulkane haben, ähnliche Sachen machen, die Island machen. Aber vielleicht fangen wir jetzt erstmal an mit Island und vergleichen das auch ein bisschen mit Deutschland, mal schauen, wie es so läuft. Und erstmal kann man damit anfangen, dass der größte Bedarf der Energie in Island durch Wasserkraft abgedeckt wird, nämlich ungefähr 3/4. Nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, es kann auch etwas weniger sein. Ich habe eben gelesen, irgendwas von 65%.
Als ich recherchiert habe, hat er mir gesagt, 70-75% der Energiegewinnung wird durch Wasserkraft gewonnen.
Genau. Also sind es ungefähr 3/4. Und wir haben ja auch ein Wasserkraftwerk besuchen dürfen, was natürlich auch einfacher ist, wenn Wasserkraft das ist, was am meisten genutzt wird.
Und man muss ja sagen, in Island gibt es einfach ultra viel Wasser. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass 70-75% der Energie einfach durch Wasserkraft erzeugt werden.
Ja.
Weil wenn das Wasser doch da ist, warum soll man es nicht nutzen?
Genau. Und es gibt zwei Arten von Wasserkraftwerken. Einmal die Frischwasserkraftwerke und die Gletscherkraftwerke. Die Frischwasserkraftwerke, die können das ganze Jahr stabil benutzt werden. Und die Gletscherkraftwerke werden mit Hilfe von Dämmen so gesteuert, dass die auch regelmäßig Strom produzieren können und dass man das Wasser so benutzen kann, wie es halt gebraucht wird.
Möchtest du mal raten, wie viele Wasserkraftwerke es gibt in Island?
50.
Boah, warum bist du so gut im Raten? Es sind 45. Stand 2024. Also ich weiß nicht, ob da noch eins dazugekommen ist.
Ich würde sagen, es sind 5 dazugekommen.
Ich denke, eigentlich nicht.
Ja, wir haben ja schon mal erzählt, dass an jeder Ecke in Island eigentlich irgendwo ein Wasserfall zu sehen ist. Und wenn so Wasser runterfällt, ist das ja quasi auch schon Energie. Also ist es für Island mit Wasser easy, da auch Energie rauszugewinnen.
Und ich glaube, das Wasserkraftwerk, was wir uns da angeguckt haben, das ist ja eines der ältesten, aber jetzt nicht so groß gewesen. Das größte Wasserkraftwerk in Island befindet sich im Osten Islands und ist erst 2007 in Betrieb genommen worden. Und tatsächlich haben wir Ausläufer dieses Kraftwerks gesehen, ohne es zu wissen. Ich kann ja mal kurz was dazu sagen. Also das Kraftwerk heißt Fljotsdalur Kraftwerk. Und wird aus dem Hochland gespeist. Also es befindet sich so ich glaube, am Anfang des Hochlands. Ich weiß gar nicht, ob man bis dahin noch mit einem normalen Fahrzeug fahren kann oder ob man da schon ein Allradfahrzeug braucht. Das kann ich gerade nicht so genau sagen. Aber da gibt es einen Stausee, den Halslohn-Stausee. Und das könnte sein, dass das vielleicht auch so ein Gletscherkraftwerk ist. Das weiß ich nicht so genau. Aber das Ende des Wassers quasi, wenn das durch das ganze Kraftwerk durch ist, fließt durch einen Tunnel raus. Vielleicht erinnerst du dich an einen Tunnel, den wir gesehen haben, wo Wasser rausfloss.
Da, wo das Boot drauf war?
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie der Ort hieß.
Da war ja kein direkter Ort, das war...
Also, wo auch das Monster
war. Das ist in der Nähe von Egilstadir.
Ja.
Da kommen wir ganz zum Ende nochmal hin, da seht ihr dann auch das Boot und das Ende des Tunnels. Aber könnt ihr jetzt einfach schon mal euch merken, dass wir das nochmal zeigen. Und der Hauptzweck des Wasserkraftwerks ist einfach Strom zu gewinnen. Und hauptsächlich ist der Strom, der da gewonnen wird, tatsächlich für ein Aluminiumwerk von Alcoa. So heißt das Aluminiumwerk oder die Firma des Aluminiumwerks. Und das ist in Reyðarfjörður. Und das ist weltweit der drittgrößte Aluminiumproduzent, was ich schon krass finde. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das keine isländische Firma, sondern eine amerikanische, die sich in Island angesiedelt hat, weil sie da einfach super günstig produzieren können, weil sie günstigen Strom durch dieses Wasserkraftwerk kriegen.
Gerade wenn das denen selbst gehört, müssten die ja theoretisch nur den Bau bezahlen.
Was gehört denn?
Wenn ihnen das Kraftwerk quasi gehört.
Naja, ihnen gehört nicht das Kraftwerk, aber sie sind fast der Hauptzweck für dieses Kraftwerk. Ich glaube, es gehört ihnen nicht selber, aber es wurde unter anderem für diesen Zweck gebaut. Aber die Isländer sind da natürlich nicht so begeistert von, weil die wollen natürlich nicht, dass sich da jetzt lauter ausländische Firmen ansiedeln und ihre dicken Fabriken hinbauen und damit halt die Natur kaputt machen. Und deshalb waren die tatsächlich auch gegen den Bau des Aluminiumkraftwerks und demnach auch so ein bisschen gegen den Bau des Wasserkraftwerks. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es ist super, dass die Isländer die Wasserkraft nutzen können für ihre Energiegewinnung. Aber wenn dann halt sowas daraus entsteht, ist es einerseits natürlich total cool für die Firma, dass die günstig produzieren können, dass sich das für die rentiert. Aber andererseits kann ich verstehen, dass die Isländer sich da ärgern, dass dadurch die Natur kaputt gemacht wird und ja, dass die halt Sorge haben, dass da sich noch mehr Firmen ansiedeln.
Ja. Und eigentlich kann man sich so ein Wasserkraftwerk einfach nur vorstellen, dass durch Wasserkraft eine Turbine gedreht wird und diese Drehung speist einen Generator und das war's.
Ja, der erzeugt halt Strom, ne?
Ja, genau.
So wie wir das gemacht haben in dem Visitor Center, da gab es eine Station, da musste man einfach so ein Ding drehen die ganze Zeit, so ein Rad, und dann hat die Birne angefangen zu leuchten. Ist ja quasi einfach das Wasserkraftwerk in klein. Wir waren sozusagen das Wasser, das die Turbine angetrieben hat, und die Birne war der Strom, der erzeugt wurde.
Und ich weiß gar nicht, in Deutschland redet man ja viel über Windenergie und über Erdwärme, aber nicht so viel über Wasserkraft. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland aussieht mit Wasserkraft, ob wir da viele Kraftwerke haben.
Möchtest du raten, wie viel Prozent das ausmacht?
Also wie viel Prozent? Ich glaube, sehr, sehr wenig.
Also ich kann dir sagen, 52% der Energiegewinnung wird durch erneuerbare Energien erzeugt, aber darunter fallen halt Wasserkraft, Biomasse, Photovoltaik, Wind, Offshore und Onshore und Geothermie.
Ist das der kleinste?
Nee, aber der zweitkleinste.
Okay, Geothermie, obwohl es gibt ja viel jetzt Erddinger. Also ich glaube, 52% Gesamt hast du gesagt.
Mhm.
Ich glaube, das sind 9%.
Das, was 9% hat, ist das, was am viertwenigsten.
Oh! Oh!
Oder? Warte, eins. Oder eins, zwei, drei.
Ist dein Wasser also, drüber oder sechs, drunter?
Es sind sechs unterschiedliche Möglichkeiten, wie erneuerbare Energie gewonnen wird. Die habe ich dir eben aufgezählt.
Also das meiste ist, denke ich, Windkraft. Oder
ja. Ja, das meiste ist Windkraft. Das ist nochmal aufgeteilt in Offshore und Onshore.
Ja, ich denke, Offshore wird da auch mehr sein.
Nee.
Nee, weniger?
Mhm. Das ist das drittwenigste tatsächlich, Offshore.
Ah ja.
Und Wasserkraft ist das zweitwenigste.
Oh ja. Also 2,5%.
3,8.
Ja. Naja, am Anfang lag ich da sehr weit weg. Ich meine, Deutschland hat ja auch viele Flüsse, aber da die fließen ja einfach nur. Ich glaube, so viel Fall haben wir halt auch nicht.
Ja, ich weiß halt nicht, wie viel
mit
Speed dieser Fluss hat, ne? Dass man damit Energie gewinnen könnte. Da musst du halt dann wirklich schon wieder so Wasserkraftwerke bauen, wo du oben irgendwo Wasser staust und nach unten hin ablässt, dass das wirklich Energie erzeugen kann. Ich meine,
in Bayern, die haben ja schon viele Alpen mit Wasser. Ich meine, da fließt ja auch viel Wasser. Ich weiß nicht, ob da vielleicht sogar die Möglichkeit bestehen würde. Also wie gesagt, keine Ahnung von Energiegewinnung. Wir sind keine Experten, aber ich kann mir vorstellen, dass das doch da irgendwo möglich sein müsste. Ich meine, man muss natürlich auch gucken, ob es sich rechnet. Das ist ja auch in Deutschland ein großes Thema.
Ja.
Aber wenn wir wieder nach Island gehen, ist die zweitgrößte Energiegewinnungsmaßnahme die Geothermie. Und das ist eigentlich die Erdwärme, wenn man es einfach ausdrücken will. Und in Deutschland sind dafür tiefe Bohrgänge nötig.
Ja, bei uns ist halt die Wärme nicht so nah an der Erdoberfläche wie halt einfach in Island.
Ja, also das Temperaturniveau ist in Island wesentlich höher, was man braucht für die Energiegewinnung wie bei uns. Und es gibt hoch- und tieftemperierte Bereiche. Und bei den tieftemperierten Bereichen, lasst euch da nicht von dem Wort beirren, das sind trotzdem noch Bereiche bis 150 Grad. Und da kann man das Wasser sofort verwenden oder die Energie sofort verwenden für die Warmwasserversorgung oder für Schwimmbecken und so weiter. Und man muss natürlich auch sagen, in Island gibt es ja überall Schwimmbecken. Die werden dann einfach von der Erdwärme warm gehalten.
Also 2014 wurden 66% des isländischen Stroms aus Erdwärme gewonnen. Das ist ganz schön viel.
66%?
Ja.
Aber das ist ja, das geht ja gar nicht.
Doch.
Wenn wir 3/4 und 66% zusammenrechnen, sind das schon über 100%.
Aber das ist ja Strom und eben ging es ja allgemein um Energie.
Okay, ja.
Und mit der Erdwärme werden, wie du gerade schon gesagt hast, halt Freibäder geschweißt mit dem warmen Wasser. Und 90% der isländischen Haushalte werden damit beheizt.
Das ist so gut.
Ja, oder?
Das ist mega.
Und halt nicht nur Haushalte, sondern auch öffentliche Gebäude, Schulen, Krankenhäuser, Industrieanlagen. Und, was man nicht vergessen darf, es gibt ja hier und da auch Gewächshäuser mit Blumen, Obst und Gemüse. Vieles muss halt mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug ins Land reingebracht werden und ist dadurch total teuer. Und die Isländer versuchen halt, das zu nutzen, diese Erdwärme, um einfach eigene Sachen anzubauen. Es gibt irgendwo in der Nähe von, lass mich lügen, Selfoss, glaube ich, ein Gewächshaus, wo Tomaten angepflanzt werden. Und ich weiß, du magst keine Tomaten, sonst wäre ich da gerne mal hingefahren, weil da kannst du Tomatensuppe essen aus einem Brotlaib und du läufst quasi über den Pflanzen. Die sind quasi unter dem Boden. Das ist ein Glasboden und du siehst die Tomatenpflanzen unter dir. Und ich glaube, so ein paar Tomatenpflanzen sind da im Gewächshaus auch nochmal.
Ich wäre da trotzdem mit dir hingefahren. Tomatensuppe würde ich ja auch essen.
Ja, Mensch, jetzt
zu spät. Vor allem aus dem Brotlaib. Ich wollte immer schon mal eine Suppe aus dem Brotlaib essen. Das hat irgendwie was.
Ja, das sagst du jetzt zu spät. Wann fliegen wir das nächste Mal nach Island?
Also letztes Mal wollten wir nach 10 Jahren wiederkommen. Das hat dann nur 3 Jahre gedauert.
Dann dauert es jetzt vielleicht 6.
Dann haben wir noch 3.
Oh je. Also wenn ihr das unterstützen wollt, ne? Wir sind da offen.
Ja, und es gibt auf jeden Fall auch hochtemperierte Bereiche. Eben waren wir ja bei den Niedrigtemperierten, die sofort als Wasserversorgung genutzt werden können. Und bei den hochtemperierten Bereichen, das sind Temperaturen bis über 200 Grad, da wird der Dampf dieses Wassers genutzt, um Turbinen wieder anzutreiben, was wieder für die Energiegewinnung genutzt wird, weil das Wasser an sich zu mineralhaltig ist. Und das haben wir ja auch an eigenen Leib feststellen können. Es gibt ja Bereiche auf Island, wie heißen die denn nochmal?
Schwefelquellen.
Schwefelquellen, wo man herlaufen kann. Das ist ja auch, dass das Heiße im Boden quasi.
Ja, man sieht halt, wie das Wasser zum Beispiel aus der Erde kommt, weil es einfach so viel Energie hat, dass es da ja durch die Erdschichten sich durch einen Weg durchbahnt, um an die Luft zu kommen, weil der Druck zu hoch ist.
Ja, das sieht man ja auch gut beim Geysir zum Beispiel.
Genau, und in der Nähe dieser Schwefelquellen, Geothermalquellen sind auch eigentlich immer Geothermalkraftwerke.
Ja, da riecht man auf jeden Fall auch dass man das Wasser jetzt nicht unbedingt zum Duschen nehmen sollte.
Kann man, aber riecht halt nicht so schön.
Ja, ich meine, bei einigen wärmeren Quellen konnte man das auch schon leicht riechen. Das war aber nie so schlimm wie jetzt bei diesen Geothermalfeldern. Aber da konnte man auch schon so ein bisschen diesen Schwefelgeruch feststellen.
Mhm. Zwischen Reykjavik und Selfoss, also wenn man von Reykjavik nach Selfoss fährt, sieht man auch mindestens eins dieser Geothermalkraftwerke. Und man sieht auch immer wieder, der Dampf aus den Gebäuden kommt oder halt richtig auch aus dem Boden, weil da einfach so viel ja, Energie dahinter ist.
Ja, genau. Und Wasserkraft und Erdwärme, das sind die beiden größten Anteile aus Island, die da was ausmachen.
Wobei Geothermie nur 25-30% ausmacht. Was verrückt ist, wenn, was habe ich gesagt, 90% der Haushalte wirklich mit der Erdwärme geheizt werden.
Ja.
Ist es schon verrückt, dass das nur 25-30% ausmacht. Aber wenn natürlich die Wasserkraftwerke zur Stromerzeugung für Fabriken, wie zum Beispiel diese Aluminiumfabrik, genutzt werden, ist es auch ganz klar, dass da irgendwie doch dann noch mehr Strom zum Beispiel erzeugt wird und genutzt wird.
Ja, ich glaube gerade für Firmen, die auf Island produzieren, es ist ja, die brauchen ja viel mehr Energie als ein Privathaushalt.
Ja, und willst du auch da mal raten, wie viele Geothermalkraftwerke es gibt?
Das müssen ja dann etwas weniger sein, zumindest in meinem Kopf. Ich meine, es können auch mehr sein und weniger Energie an sich quasi produzieren. Kommt ja auch an die Größe. Ihr hört mich gerade denken. wir hatten eben 45, dann sind das 37.
Oh, jetzt bist du ganz weit weg.
Oh, es ist viel, also es ist mehr als 45?
Nein,
es ist
viel
noch
weniger.
Viel weniger. Ja, ich weiß auch nicht, ob man das überall machen kann. Sagen wir 12.
Also meine Recherchen haben ergeben, es gibt circa 6 große Kraftwerke. Ich weiß natürlich nicht, ob es noch, weiß ich nicht, wie viele kleine gibt. Aber die Hauptkraftwerke sind 6. Und wenn ich drüber nachdenke, wir haben ein Kraftwerk gesehen an den heißen Quellen auf der Reykjanes-Halbinsel. Da kommen wir in ein paar Folgen auch noch hin. Dann haben wir eins gesehen zwischen Reykjavik und Selfoss. Und wir haben auf jeden Fall eins gesehen in der Nähe von Mývatn an den Schwefelquellen. Sind schon mal 3, haben wir auf jeden Fall schon mal die Hälfte gesehen.
Ich gucke gerade, ob ich sehe, wo die stehen. Welche haben wir nicht gesehen oder haben wir die vielleicht doch gesehen?
Vielleicht haben wir die auch gesehen. Also das Größte ist auf jeden Fall das Helishedi-Kraftwerk. Das liegt im Südwesten. Könnte vielleicht sogar das sein, was ich meinte zwischen Reykjavik und Selfoss, weil das wäre ja schon Südwesten.
Ja.
Und das ist sogar eines der größten Geothermie-Kraftwerke der Welt.
Ja, dann ist Nesjavellir. Das ist das am Mývatnsee.
Mhm.
Ah, nee.
Oh, da hatten wir ein ganz wildes Wendemanöver.
Das stimmt auch gar nicht. Krafla heißt das am Mývatn.
Okay, da hatten wir ein wildes Wendemanöver.
Das andere war auch an einem See im Südwesten bei Reykjavik.
Mhm.
Im Hengil-Vulkangebiet. Dann gibt es auf der Reykjanes-Halbinsel einen. Den haben wir ja auch gesehen, ne?
Mhm.
In Grindavik in der Nähe gibt es einen.
Ja, macht auch Sinn.
Vor allem die Blaue Lagune nutzt die Abwärme davon.
Ja, stimmt. Also wir kommen auch noch mal zum Thema Vulkanausbrüche und aktuelle Geschehnisse in der Nähe von Grindavik. Und so viel kann man sagen, das werden wahrscheinlich die meisten Menschen mitgekriegt haben, weil das auch immer mal wieder in den Nachrichten ist. In der Nähe von Grindavik bricht immer mal wieder ein Vulkan aus. Und dieses Kraftwerk muss nämlich immer mal wieder evakuiert werden während der Vulkanausbrüche und halt auch geschützt werden mit Schutzdämmen. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das wieder ein. Dann sind wir auf jeden Fall auch in der Nähe vorbeigefahren, aber ich weiß nicht, ob wir es gesehen haben.
Vielleicht können wir auch kurz, wo wir gerade mal da sind, zur Blauen Lagune kommen, weil das ja auch eine der Hauptsehenswürdigkeiten auf Island ist, oder?
Ja, und die Blaue Lagune ist ja auch nur entstanden durch das Abwasser des Kraftwerks, fällt mir gerade ein. Eigentlich war der See, der jetzt quasi Blaue Lagune ist, einfach nur das Abwasser des Kraftwerks. Und weil dieser See so mineralhaltig war, hat irgendein Arzt mal zu jemandem gesagt, der, ich weiß nicht, was der hatte, Rheuma oder sowas? Irgendwas, ich kann sein, dass das jetzt Quatsch ist. Aber der hatte auf jeden Fall irgendeine Erkrankung und der Arzt hat gesagt, ja, vielleicht baden Sie einfach mal da. Das ist sehr mineralhaltig und dadurch haben die halt herausgefunden, dass das gut ist für die Haut und auch hilft bei gewissen Krankheiten. Und irgendwann wurde daraus halt so eine Touristen-Hotspot gemacht.
Ja, ich glaube auch, da wird ja auch viel auf Social Media drin gebadet. Man sieht ja auch schon, dass das Wasser dann so ein bisschen milchig ist.
Ja, es ist so weiß-türkis, ne?
Und dann schmieren sich die Leute auch den ganzen Sand aufs Gesicht, weil da ist ja auch das Mineral drin oder die Mineralien. Aber wenn ihr darauf wartet, dass wir da reingehen, müssen wir euch leider enttäuschen. Wir haben da Kosten-Nutzen abgewogen und sind lieber in so ein paar Hotpots mehr gegangen, wie dann in die Blaue Lagune.
Wir haben die Blaue Lagune gut umkurvt.
Vielleicht gibt es das dann in 3 Jahren, wenn es die Blaue Lagune so dann noch gibt.
Außer irgendjemand möchte uns das sponsoren, aber ansonsten gehe ich da nicht rein.
Ja, ich glaube, man zahlt ja.
Du zahlst, glaube ich, für 1 Stunde oder so. Du darfst auf jeden Fall nicht ewig lange da drin bleiben.
Ja, und dann kriegst du noch 2 Masken gratis und so, was ja eigentlich nur der Schlammboden. Es ist ganz wild. Also
man bezahlt irgendwie 60 Euro oder so, ja. Keine Ahnung.
Aber das muss ja auch jeder selber wissen. Es gibt auch noch andere Thermalbäder, muss man vielleicht auch sagen.
Es gibt am Mühwattensee ein ähnliches Thermalbad.
Und die sind nicht ganz so teuer.
Das ist auch relativ teuer, aber im Vergleich kostet es, glaube ich, nur die Hälfte oder
und
so.
Und wahrscheinlich nicht seid ihr da, ja, das ist nicht so überhyped. Also wenn ihr überlegt, dass die Blaue Lagune was für euch ist oder dass die euch auch hilft, weil ihr irgendwas habt, wobei es helfen kann, dann könnt ihr auch mal abchecken, ob nicht auch eine andere Alternative für euch in Frage kommt, nur um euch da ein bisschen Geld zu sparen.
Ja, wenn ihr sowieso, sag ich mal, einmal um die Insel fahrt, gibt es da bestimmt Alternativen, die günstiger sind und halt nicht so überlaufen sind.
Aber auch so, ne, wenn ihr Bock drauf habt und das Geld habt, dann springt auch gerne in die Blaue Lagune, schnallt euch eine GoPro um, nimmt uns mit. Obwohl, ich glaube, die kommt da nicht heile raus.
Ist wahrscheinlich auch nicht erlaubt.
Ja, auf jeden Fall waren wir jetzt bei Wasserenergie und Geothermie.
Bevor wir jetzt weitermachen, möchtest du noch raten, wie viel Prozent Geothermie in Deutschland ausmacht?
Oh, wenig.
Also es ist der niedrigste Anteil, auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt von den erneuerbaren Energien? Nee, eigentlich von allem. Es ist von allem der niedrigste Wert.
Unter 2%?
Mhm.
0,27.
Noch weniger.
Weniger?
Mhm.
0,027.
0,04%.
Mhm. Aber ich glaube, jetzt wird ja schon mehr, zumindest bei Privathäusern, mit Erdwärme gemacht.
Da kenne ich mich nicht so aus.
Glaube ich. Also, gefährliches Halbwissen mal wieder. Ja, auf jeden Fall waren wir ja jetzt bei Wasserkraft und Erdwärme. Fehlt noch das dritte, habe ich ja eben schon angeteasert. Es ist die Windenergie. Und wir erzählen ja immer gerne, wie windig es ist und dass wir auch sehr viel Sturm haben. Also Island wäre auch ein super Land für Windenergie. Aber tatsächlich ist der Anteil von Windenergie verschwindend gering, weil frühzeitig halt so viel Wasser und Erdwärme genutzt wurde, dass man einfach auch nicht mehr Strom braucht. Jetzt wird schon 103% Energie erzeugt, also 3% zu viel Energie für Island quasi, also zumindest 2022 so rum, habe ich hier mal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das noch so aktuell ist.
Ich glaube ja.
Auf jeden Fall braucht man einfach keine Windenergie mehr auszubauen, weil der Rest schon so eine gute Struktur hat, dass man darauf verzichtet im Moment.
Und ich muss sagen, das ist auch gut so, weil in Deutschland mich nerven die Windräder. Ich weiß, dass wir sie brauchen und dass die wichtig sind. Und ich habe lieber Windräder als Kernkraftwerke. Aber es ist trotzdem irgendwie ärgerlich, wenn man immer auf diese Windräder guckt und gar nicht mehr so die Landschaft genießen kann. Also wenn ich zu meiner Oma fahre, früher waren auf dem Weg so 1-2 Windräder. Jetzt ist da eine ganze Mannschaft von Windrädern. Also da sind so viele, man sieht kaum noch Landschaft gefühlt. Und es ist halt auch ein bisschen nervig, wenn man in der Nähe wohnt, weil man immer dieses von den Windrädern hört. Aber ich weiß halt, dass wir sie brauchen. Und deswegen ist es umso schöner, dass Island sie nicht braucht. Weil wenn ich mir vorstelle, dass die in ihrer Landschaft so viele Windräder hätten wie wir, dann würde keiner mehr nach Island fahren, um sich das Land anzugucken, vermutlich.
Ja, wobei man muss natürlich auch sagen, wir wohnen in einem Bereich, wo extrem viel auf Windkraft gesetzt wurde. Also bei uns ist es schon sehr gefördert worden. Und theoretisch könnte man auf Island ja auch super Offshore-Windparks bauen. Mhm. Das wäre nicht ganz so hässlich für die Landschaft.
Aber vielleicht nicht so gut für die Wale.
Vielleicht nicht so gut für die Wale, aber man findet sicher auch Stellen, wo das besser funktioniert. Aber wie gesagt, sie brauchen es nicht. Und wir in Deutschland brauchen es ja im Moment noch. Vielleicht gibt es irgendwann eine schönere Alternative, die nicht so aussieht, wie es jetzt aussieht. Aber
tatsächlich, du hast ja eben gesagt, Island produziert 103% Strom. Und die Isländer haben immer mal wieder überlegt, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, den Strom quasi an den Rest von Europa weiterzugeben. Aber es gibt halt noch keine Seekabel, die das ermöglichen, dass die ihren Strom zu uns leiten. Das wäre schön, wenn wir irgendwann von der Geothermalenergie von Island quasi leben könnten.
Wir haben ja eben schon mal angerissen, dass die Aluminiumfirma Teil dessen war, warum dieses große Wasserkraftwerk gebaut wurde. Und es geht ja der Trend dahin, dass Menschen immer mehr Energie verbrauchen, benutzen müssen, dass die Wirtschaft meistens immer weiter wächst. Also kann es auch sein, dass Island in Zukunft mehr auf Windenergie setzen könnte. In dem Jahr, als wir Island besucht haben, wurde im Mai 2022 zum Beispiel von einem Stromanbieter der erste Windpark Islands beschlossen. Ich weiß gar nicht, ob der schon gebaut wurde, keine Ahnung.
Also laut meinen Recherchen nicht. Es gibt nur ein Pilotprojekt von 2013. Möchtest du raten, wie viele Windkraftanlagen da gebaut wurden?
2.
Ja. Hast du das in deinem Text stehen?
Nee.
Genau, es gibt 2 Windkraftanlagen. Ich weiß gar nicht, wo die sich befinden, ob die sich im Meer oder auf dem Land befinden. Ich habe keins gesehen, zum Glück. Und das macht genau 1% der Stromgewinnung in ganz Island aus.
Ja, deshalb, ich meine, man kann darüber diskutieren, ob auch so ein Wasserkraftwerk besonders hübsch ist oder nicht. Aber ich denke, bei dieser Verwendung von, ich meine, man kann bei jedem Kraftwerk diskutieren, ob es schön ist oder nicht, davon mal abgesehen. Aber Island hat so ein Glück und wie Lara eben schon gesagt hat, ist so privilegiert, dass so viel Energie natürlich gewonnen werden kann. Das heißt natürlich, aber man muss keine Atome dafür spalten oder so.
Die gewinnen halt ihre Energie mit den Ressourcen, die sie im Land haben. Die haben halt das Wasser, die haben halt die Erdwärme und wenn sie dann da halt ein Kraftwerk hinbauen müssen, das ist ja auch zentriert auf einen Bereich. Wenn du Windanlagen baust, muss da ja auch immer ein gewisser Platz dazwischen sein. Das heißt, du nimmst eine große Fläche ein. So ein Wasserkraftwerk ist auch groß oder so ein Geothermiekraftwerk, aber es ist doch irgendwie zentrierter und gewinnt deutlich mehr Energie als die gleiche Fläche an Windrädern.
Ja.
Ich habe ja eben erzählt, dass in Deutschland 52% der Energie 2023 aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde. Und wir haben ja schon besprochen, Geothermie macht da 0,04% aus, Wasserkraft 3,8%. Als nächstes käme dann Wind offshore. Willst du raten, wie viel Prozent?
Das war ja auch wenig.
Mhm.
1%?
Mehr. Also so, Wasserkraft mehr. War 3,8.
Ach so, 3,8 schon.
Hat, ja.
4,6.
Dann haben wir Biomasse mit 9,6%, Photovoltaik mit 11,9% und Wind onshore 22,2%. Und dann gibt es noch andere Energiegewinnungsmaßnahmen in Deutschland, die wir ja versuchen kleiner zu machen,
ja.
Die aber ja trotzdem immer noch fast die Hälfte ausmachen aktuell. Und da hätten wir einmal Braunkohle mit 17%, Steinkohle mit 8,6%, Erdgas mit 15,5%, Kernenergie mit zum Glück nur noch 1,2% und Sonstiges mit 5,4%, was auch immer Sonstiges beinhaltet.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt natürlich auch immer mehr, also ich finde, überall poppen diese Photovoltaik-Anbieter auf und Solarenergie. Ich denke, dass das noch ziemlichen Zuwachs kriegt in der nächsten Zeit.
Ich habe auch eben gelesen, dass von 2023 zu 2024 schon wieder ein Anstieg an erneuerbaren Energien zu sehen war. Also das, was ich jetzt vorgelesen habe, das war 2023. Das wird sich wahrscheinlich schon wieder ein bisschen mehr in Richtung erneuerbare Energien verschoben haben. So ein paar Prozent, weil da tut sich ja auch dauerhaft was. Die versuchen ja, das immer weiter auszubauen.
Man kann vielleicht noch eine Seite beleuchten von dieser ganzen Stromthematik. Und zwar gibt es auch eine schlechte Seite von dieser erneuerbaren Energie. Und zwar können Unternehmen sogenannte Ursprungsgarantien kaufen. Und die machen dann die Energiebilanz auf dem Papier grüner, weil die Unternehmen da rein investieren. aber trotzdem benutzen diese Firmen quasi dreckige. Also ich habe hier aufgeschrieben, mit jedem dreckigen Megawatt pro Stunde, das zumindest auf dem Papier ins Ausland verschwindet, importiert Island ein dreckiges Megawatt pro Stunde, obwohl es physisch aus dem Wasser- und Erdwärmekraftwerken stammt. Dieser Handel ist ein Millionengeschäft für die isländischen Stromversorger.
Ja, dann würden die es hier wahrscheinlich auch machen, wenn das möglich wäre.
Auf jeden Fall. Aber so weit sind wir hier ja noch nicht.
Ja.
Und man muss auch sagen, 78% der benötigten Weltenergie wird immer noch durch fossile oder nukleare Brennstoffe gedeckt. Und das ist natürlich eine Quelle, die endlich ist und irgendwann nicht mehr funktionieren wird.
Das ist ja eigentlich schon gut, dass Deutschland schon bei über 50% erneuerbaren Energien ist.
Ja.
Weil die Sonne wird immer scheinen, windig wird es auch immer mehr. Und man muss sagen, Island hat echt durch das Geschenk der Natur, was sie da haben, halt eine Energieunabhängigkeit. Die sind auf niemanden angewiesen, weil durch die tektonischen Erdplatten, die unter Island liegen, worauf wir auch nochmal näher eingehen werden in einer anderen Folge, haben sie halt einfach diese Erdenergie, weil sie ein sehr vulkanisches Land sind. Und damit sind sie international einfach eines der grünsten Länder der Welt.
Ja, und das wäre ja echt super schwierig, wenn man da irgendwie eine Pipeline hinlegen müsste. Ich meine, vielleicht macht man das in Zukunft andersrum sogar, dass Island Strom exportiert ins europäische Festland. Nur für Island macht es ja gar keinen Sinn, da irgendwas zu bauen, um sich selber Energie zu sichern, weil die es einfach nicht braucht.
Ja.
Vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe mal einmal geguckt, wie es mit den Strompreisen so aussieht. Deutschland hat im europäischen Vergleich den höchsten Strompreis. Wir haben aber auch sehr viele
Frechheit.
Abgaben und so auf der Kilowattstunde. Und Island ist tatsächlich so im europäischen Mittelfeld. Es gibt Länder, die haben deutlich geringere Kosten noch. Aber da werden die staatlich auch super subventioniert. Und das ist jetzt plattgerechnet auf einem Euro-Vergleich. Und natürlich sind einige Länder wirtschaftlich auch nicht so weit voran wie Deutschland. Da gibt es niedrigere Lebenshaltungskosten, was natürlich auch die Strompreise da erstmal geringer erscheinen lässt. Aber im Vergleich zum Einkommen gleicht sich das wahrscheinlich wieder aus.
Da fällt mir noch eine Sache zu ein, und zwar sogar eigentlich zwei Sachen. Und zwar haben wir ja darüber gesprochen, dass 90% der Haushalte mit dieser Geothermalenergie geheizt werden. Und ich hatte zum Ende unserer Reise ein Gespräch mit einem Mann, der auf einem Campingplatz ja quasi das Geld eingesammelt hat. Oder man musste da bezahlen in so einem Häuschen auf dem Campingplatz. Und dann habe ich mich mit dem Mann unterhalten und der kam auch nicht aus Island gebürtig. Und der hat dann so seinen Schal abgemacht und sagt, oh, es ist so warm hier. Die Isländer, die heizen immer so. In jedem Raum sind 26, 27 Grad. Ja, ist
das
ja auch klar.
Mir.
Weil sie ja einfach im Vergleich nicht so viel dafür bezahlen. Aber das ist tatsächlich auch, also man sagt immer, ja, Strom ist in Island super günstig und Wärmeenergie ist super günstig. Aber man muss auch sehen, dass ja nicht an allen Orten in Island diese Geothermalenergie oder halt auch Wasserkraftwerke in der Nähe sind. Das bedeutet, dass einige Orte tatsächlich einfach Pech gehabt haben und doch dann im Vergleich relativ hohe Kosten für Strom und Wärme bezahlen müssen, weil die einfach das Pech haben, dass sie eben diese Geothermalenergie oder auch die Wasserenergie nicht in der Nähe haben. Das ist halt auch so ein bisschen die Schattenseite. Island hat zwar das sehr günstig für viele und sehr viel davon, aber es gibt halt einfach Bereiche, da muss es dann trotzdem irgendwie dahin kommen und dadurch wird es wieder teurer, weil eben nichts in der Nähe ist.
Ja, und selbst wenn die Strompreise oder die Energiepreise günstig ist, ist ja vieles auf Island deutlich teurer, weil es importiert werden muss. Also nur weil die da mal Glück haben, heißt es nicht, dass das Land super günstig ist. Es ist halt nur energietechnisch gut aufgestellt und dadurch günstig. Aber andere Sachen, wir haben schon oft über Lebensmittel gesprochen, sind deutlich teurer oder sowas wie Sprit, also Diesel und so, sind auch im Vergleich jetzt zu Deutschland viel teurer. Und ich meine, Deutschland ist ja auch nicht das günstigste Land, was Treibstoff angeht.
Und dann wird halt immer gesagt, okay, die Isländer verdienen aber auch mehr, aber wenn man das vergleicht, ist es dann nicht so viel mehr. Und es gleicht sich halt dann irgendwie doch wieder aus, beziehungsweise die Isländer bezahlen dann teilweise doch sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen schön für die, dass wenigstens in den meisten Bereichen der Strom und die Erdwärme so günstig ist oder günstiger ist als bei uns.
Ja, ich glaube, Das war alles, was wir zu sagen haben, oder hast du noch was?
Ich habe nichts mehr, nee. Ich freue mich einfach, dass das in Island so gut funktioniert mit der Erdwärme und dem Strom.
Also, ja, wir machen ja keinen Song der Folge.
Nee.
Erst nächstes Mal wieder, könnt ihr darauf gespannt sein. Ich könnte noch einen Zwischensong reinwerfen.
Ja, mach doch mal einen Sondersong.
Einen Sondersong. Ich glaube auch nicht, dass der auf unserer Playlist ist. Aber ich muss gucken, ob der richtig jetzt so heißt. Nicht, dass ich jetzt was komplett Falsches sage. Es tut mir auch ein bisschen leid, wenn die Lotti jetzt die ganze Zeit hört. Aber die hat Hunger. Deshalb spricht die so viel mit mir. Also, ich nenne als Sonderfolge, Sonderfolgensong? Sonderfolgensong.
Ja.
Von Earth, Wind and Fire. Weil Earth, Wind and Fire, ne?
Mhm.
September.
Okay, dann packen wir den mit auf die Playlist.
Ich meine, wir waren im Oktober da, aber es passt fast.
September, Oktober ist auch alles das Gleiche.
Willst du auch noch einen Sondersong draufpacken oder belassen wir es dabei?
Nee, ich habe schon so viele Sondersongs.
Alles klar, dann war es da schon wieder von uns.
Ja.
Und nächstes Mal hören wir uns wieder
in Island. Genau. Wieder im Þingvellir Nationalpark. Wir genau. sind da gestrandet, nicht mehr weggekommen. Ob wir da jetzt in der nächsten Folge wegkommen, ist noch die Frage.
Fragwürdig.
Hört einfach rein. Und bis dahin, tschüss.
Adios.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.